Holger hat ja schon gesagt, es ist ein in Groovy geschriebenes Test-Framework, was auf AST-Transformationen setzt.
Was denn? Da, Elevator Pitch. Mein Test-Framework setzt auf AST-Transformationen. Nein!
Okay, darf ich nochmal von vorne anfangen?
Auto-Weird FM.
Herzlich willkommen zur Folge 75 des offiziellen IT- und Bier-Podcasts der Landeshauptstadt Düsseldorf. Hallo Benedikt.
Hallo Holger. Schön, dass wir mal wieder zusammensitzen.
Ja, wir machen das ganz förmlich heute.
Ich dreh
nochmal den Teleprompter hier hin.
Ich hätte mir dann aber gewünscht, dass du mich siehst, ehrlich gesagt. Also, hallo Herr große Flackermann.
Also, ich hätte mir gewünscht, dass du mich siehst. Das bin ich.
Sie, du bist es ja förmlich.
Du, Herr Ritter.
Ja.
Ja, hallo. Wir sind hier mal wieder im schönen Friedrichstadt. Man hört es vielleicht ein bisschen hallen. Ich habe immer noch keine Eierkartons verteilt.
Es wird Zeit für die Eierkartons. Wir sind spät dran mit dieser Folge.
Ja, wir nehmen erst auf quasi nach dem eigentlichen Veröffentlichungstermin.
Ja, aber das liegt ja auch daran, dass wir noch so ein bisschen Katerstimmung sind, ne?
Ja.
Wir haben ein großartiges Happening gehabt.
Jo, das war ein rauschendes Fest.
Und zwar die Auto-Weird FM 3-Jahres-Feier. Wir sind jetzt im 4. Jahr und haben uns vor einer Woche, anderthalb Wochen mit einigen Fans sowohl der ersten Stunde als auch späterer Stunde getroffen und haben da ein paar Biere in der Holy Craft Brew Bar getrunken.
Es war so gut, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich getrunken habe.
Richtig. Ich weiß nur, dass ich von der Bedienung mir einfach direkt das Klopper Double Imperial IPA hätte fast andrehen lassen. Hab's dann zum Glück nicht getan. Ich habe mich ein bisschen reingetrunken. Ich habe mich ein bisschen.
War so ein irgendwie New England IPA Abend, kann man sagen. Das war schon ganz gut.
Ja, das war wunderbar und wir danken an dieser Stelle allen recht herzlich, die den weiten Weg auf sich genommen haben oder es zumindest versucht haben und dann da waren. Apropos es zumindest versucht haben, ich glaube, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe im Anschluss tatsächlich eine E-Mail bekommen von jemandem, der den Plan hatte zu kommen, aber nach einer Stunde im Verkehrschaos in Düsseldorf aufgegeben hat und wieder nach Hause gefahren ist.
Nein.
Ja.
Sowas macht man für uns, das okay.
Ich fand es auch cool und ich fand es auch schade, dass es nicht geklappt hat, aber vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal.
Das ist in der Tat schade, aber na gut. Das.
Aber ich sag mal, wer mit einem Auto zum Saufgelager kommt, der ist natürlich auch ein bisschen selbst schuld. Ne?
Der hat es ja stehen lassen.
Ja, das stimmt natürlich.
Klar. Auf jeden Fall. Nee,
Ja, Holger, 3 Jahre.
3 Jahre, nee, es war sehr cool.
Möchtest du vielleicht ein Laudatio auf mich
vorlesen oder so? Ich wollte es nicht sagen, ich habe hier mitgebracht. Ich habe hier. Campino kommt hier gleich rein und ehrt sich für dein Lebenswerk. Das war der Plan. Ja. Und dann zusingen, tanz da im Regen. Kennst du die neue Toten Hosen Single eigentlich, wo wir gerade da sind?
Nee.
Das ist ganz furchtbar.
Wie stehst du denn zu den Toten Hosen?
Finde ich eigentlich geil. Aber
ist ja Düsseldorf und ist ja auch so ein bisschen so. So punk-mäßig.
Ja, aber das ist wenig.
Die Tage sind vorbei, oder?
Ja, aber trotzdem ist trotzdem irgendwie cool. Ich war am Wochenende, war ich in einem Punk-Club, das war geil, aber kann ich mal. Weiß nicht, ob ich das hier und eher erzähle.
Ist das Konzert, von dem du mir erzählt hast?
Ja, im Rattenloch in Schwerte.
Im Rattenloch in Schwerte.
Ein umgebautes Schwimmbad.
Ja.
Irgendwie die Bühne war so am Rand von so einem Schwimmbecken und man stand so im Schwimmbecken. Das war ganz witzig.
Da hat dann Stage Diving irgendwie ein ganz anderes Gefühl.
Das war ein bisschen schade. Es waren jetzt nicht so viele Leute da, dass du das Stage Diving vielleicht überlebt hättest.
Okay.
Es war vielleicht so 30 Leute vielleicht.
Okay.
Und vor der Bühne immer so die versprengten 5. Mhm. Das war ein bisschen schade.
Und da wurde aber richtig reingeknüppelt oder was?
Das war schon ziemlich gut. Das war also meine momentan. Beiden Lieblingsbands des Post-Black Metals haben da zum Tanz aufgebieten. Allerdings habe ich festgestellt, es sind wohl nur meine Lieblingsbands.
Ja, schön.
Nee, war sehr geil. 3 Jahre. Sehr geil. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Das ist, hast du das am Anfang, hast du das schon, hast du immer einen Masterplan für alles. Du planst doch alles. Du planst ja auch den Kauf der Tastatur. Den planst du ja auch schon, den über mehrere Jahrzehnte abzuschreiben. War das, hast du gedacht, wir machen das mal 3 Jahre oder ist das? Oder ist die Frage zu schwierig? Soll ich die Frage zurückziehen?
Nee, lass mal ruhig die Frage stehen. Ich überlege mal kurz nach einer Antwort. Also, das war ja eigentlich so ein bisschen aus einer Schnapsidee herausgeboren.
Das war eine Schnapsidee. Das war wirklich eine Schnapsidee.
Und ja, ich weiß nicht, also du hast recht, ich bin ja dann schon immer so ein bisschen, ich habe dann ja immer ganz gerne ein bisschen Vorausblick und Meilensteine und so weiter und so fort. Ja. Aber ich glaube, das ist das Projekt, wo ich, das private Projekt, wo ich bis jetzt am längsten am Ball bleibe.
Okay. So. Ich hatte am Anfang auch, weiß ich nicht. Ich hatte überhaupt keine Idee, wie sich das entwickeln könnte oder ob das überhaupt länger als 2 Wochen hält. Keine Ahnung. Also von daher bin ich da immer noch amazed, dass wir immer noch alle 2. Wohl jetzt, ich glaube, wir treffen uns ja jetzt nicht alle 2 Wochen. Das ist jetzt ist ja gerade die Folge, wo wir uns nicht alle 2 Wochen treffen, sondern alle 2 Wochen und irgendwas.
Ja, gut.
Wir haben jetzt ja so quasi hier so ein Dent da drin, so eine Lücke, eine. Wir kommen aus der Routine, wir taumeln ein wenig.
Hatten wir auch schon ein paar Mal, aber wir müssen uns ja auch im 4. Jahr mal wieder neu erfinden. Deshalb starten wir heute auch die AutoWeird FM Inhaltsqualitätsoffensive.
Ich versuche das zu verhindern.
Gehen dann nochmal ganz neu ran und wir gucken einfach mal, wie das wird. Ich glaube, es wird eine phänomenale, vielleicht wird es sogar die allerbeste Folge, nicht nur von AutoWeird FM, sondern generell von allen Podcasts, die jemals aufgenommen
sind. Ich glaube, unsere Giftschrankfolge fing auch so an.
Ja,
sehr geil. Ich hoffe, dass wir das mindestens noch 3 Jahre machen.
Ja.
Das sollten wir tun. Und wenn es nur für die rauschenden Hörertreffen ist.
Ja.
Hörertreffen ist.
Also ich sag mal so, in einem Jahr haben wir ja wahrscheinlich die Folge 100 ungefähr, weil wir schaffen ja jedes Jahr so ungefähr 25 Folgen, wenn wir alle 2 Wochen was veröffentlichen. Das sollten wir aber locker hinkriegen und dann schauen wir mal weiter. Ne? Dann
kommt denke, Folge 100 nehmen wir auch live auf. Habe ich das gerade gesagt?
Bis dahin erinnert sich der EK nicht mehr dran.
Wobei
das ThoughtWorks Techradar hat uns ja ein bisschen länger dann auch verfolgt, bis wir es dann endlich gemacht haben. Also insofern, die Leute vergessen ja nie.
Das ist richtig, ja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
Naja.
Nee.
So, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Gibt es aus deiner Sicht irgendetwas, was wir hier verkünden sollten heute?
eigentlich nicht. Obwohl ich denke gerade drüber nach, es wäre ja eine witzige Idee gewesen, den AutoWeird Adventskalender zu machen. Jeden Tag einen kleinen Schnipsel, wo wir einen Bonmot zum Besten geben.
Das ist natürlich jetzt ein bisschen zu spät
dafür. Jetzt ist es zu spät dafür. Aber das müssen
wir uns das mal fürs nächste Jahr uns merken.
Dann. Ja, AutoWeird Advents, das wäre eine witzige, also so 5 Minuten Schnipsel.
Ja.
Und bei jedem 5 Minuten Schnipsel neues Bier.
Und dann aber so alle 24 Schnipsel so am Stück aufnehmen, oder was?
Auf jeden Fall.
Ja. Aber vielleicht gibt's ja noch eine. Vielleicht wäre an Weihnachten ja eigentlich ein Glas Eierpunsch.
Vielleicht gibt's aber eine AutoWeird Silvestergala.
Ja.
Mal gucken. Ja. Das sind also die Ideen gehen uns nicht aus.
Ja.
Nee, ankündigen, nö. Ich habe, glaube ich, gerade nichts anzukündigen. Bin ich auf irgendwelchen Meetups unterwegs gewesen? Eigentlich nicht. Nö. Wir haben ja wieder ein paar Meetups verpasst. Wir können besser Meetups verpassen, als, glaube ich, zusammen hingehen.
Ja.
Das ist so eine Superkraft, die wir haben.
Ja, ich glaube, ich versuche jetzt auch das Jahr mal so ein bisschen ruhiger zu Ende gehen zu lassen. Ich habe irgendwie mir ein bisschen viel auf den Plan genommen in den letzten Wochen und Monaten und bin jetzt ganz froh, dass ich jetzt auch bald Urlaub habe. Ich habe schon die Woche vor Weihnachten schon Urlaub. Das heißt, ich muss noch 2 Wochen arbeiten und dann habe ich erstmal, ich glaube, 2,5 Wochen frei.
Du bist aber wirklich schon so im Jahresendmodus, weil du rettest dich nur noch irgendwie rüber. Das ist ja furchtbar.
Ja. Wenn mich jetzt einer fragt, hier kannst du mal den Bug fixen, dann sage ich immer so, ich muss hier nochmal ganz schnell kurz, tschüss.
Nee, hier, ich habe mal was gemacht, teste mal nach.
Ja.
Nee, ich habe nochmal was gemacht, teste nochmal nach.
Bist du auf dem Branch? Wie, du siehst den Branch nicht? Ja, muss ich nochmal gucken, muss ich vielleicht nochmal pushen.
Nee, gerade mein Internet geht nicht. Mein Git ist kaputt.
Ja.
Ja. So sieht das aus.
Ja.
So sieht das nämlich aus. Also, wir lassen das ja also richtig, richtig locker ausklingen, sagst du. Das ist, na gut. Du hast schon, Können wir über die potenzielle Folgenthemen schon reden?
Die kommen werden. Sollen wir schon die Leute heiß machen, oder?
Ja, ich bin ja skeptisch, was genau dieses Thema angeht. Es geht ja um.
Wir haben uns ja über drei Themen unterhalten.
Ich bin ja bei einem Thema besonders skeptisch.
Ja.
Muss ich noch mehr triggern, bevor du jetzt irgendwie deinen verpeilten Blick los?
Ist das das Thema, was du vorgeschlagen hast?
Nein.
Okay.
Ich habe es garantiert nicht vorgeschlagen. Das ist das Thema, wo ich aus der WhatsApp-Gruppe ausgetreten bin.
Das warten wir noch. Bist du da ausgetreten?
Nein. Nein.
Du hast dich stumm geschaltet,
Ich habe die vielleicht stumm geschaltet.
Ja, okay. Nee, das werden wir dann bei Zeiten, wenn es denn soweit ist, werden wir das vielleicht machen. Ich weiß noch nicht, ob wir das dieses Jahr noch machen, vielleicht auch nächstes Jahr. Aber wir haben ein paar tolle Ideen auf jeden Fall noch, mit denen wir euch aus dem Jahr raus begleiten wollen und ins neue Jahr reinführen. Ich rede hier gerade völligen Unsinn.
Ja. Brauchst du Bier?
Ich bin mir nicht sicher. Also wir haben ja quasi eine Agenda-Änderung, hast du ja quasi in der letzten Folge durch die Hintertür mit reingeschoben.
Ja,
da weiß ich noch nicht, wie jetzt eigentlich die Standard-Agenda aussieht.
Ich hab ganz gutes Feedback dazu, zu dieser Agenda-Änderung gekriegt. Ja. Das ist von daher scheint das.
Ja, aber an welcher Stelle findet die Agenda-Änderung statt? Findet die vor dem Bier oder nach dem Bier statt?
Also ich habe schon trockenen Hals, weil wir reden jetzt ja auch schon 10 Minuten.
Ja, aber ich finde, das Bier, das leitet dann so schön ins Thema ein, oder?
Na gut. Weil du hast ja schon angekündigt, dass der folgende Agendapunkt, dass du konntest dich ja mal wieder nicht zusammenreißen.
Ja, wir haben ja angefangen, den Heise-Kommentar der Woche hier gehörig zu würdigen. Und in der letzten Folge hat der Holger mich überrascht mit einem wunderbaren Heise-Kommentar. Da ging es um Spring Boot, vom Hype zum etablierten Standard. Und ich habe heute für den Holger einen Kommentar rausgesucht. Das ging ehrlich gesagt relativ schnell. Man muss einfach nur wissen, was so die Schlagwort. Man muss eigentlich nur bei Google suchen nach Heise und dann irgendein Schlagwort, dann findet man immer was Gutes. Geh doch mal auf die Trello-Karte Test Frameworks. Oh, jetzt habe ich schon verraten, was der Inhalt der Folge sein wird. Wir haben einen Kommentar. Der Artikel heißt.
Jetzt habe ich auch schon deine Agenda-Punkte gesehen. Du hast alles versaut. Du kannst. Oh, das ist, wir müssen nochmal neu aufnehmen.
Ja, Qualitätsoffensive funktioniert nicht so richtig. Ja. Aber wir geben ja nicht auf.
Ja.
Der Artikel heißt Die Perversion agiler Metaphern von Eberhard Wolf.
Okay. Also ich sag direkt dazu, ich mag ja die Heise Artikel von Eberhard Wolf, muss ich sagen. Ich finde es gut, wie er da vorgeht, aber noch mehr mag ich dann auch die Kommentare dazu. Ja. Das ist, also er zieht dann schon Leute an, die
der, also das war wirklich eine Fundgrube toller Kommentare. Ich wollte erst eine Liste der Top 3 Kommentare, die es nicht in die Folge geschafft haben, aufschreiben, habe ich dann aber doch nicht gemacht. Der betreffende Kommentar ist nochmal extra verlinkt, den kannst du dann direkt anspringen, wenn du.
Ach so, okay.
Ich bin natürlich sehr gut vorbereitet.
Die Perversion agiler Metaphern. Möchtest du kurz erklären, worum es in dem Artikel geht? Oder frage ich jetzt zu viel?
Ich glaube, du fragst gerade zu viel.
Okay, ich versuche es mal. Agilität ist im Kern eine Menge von Werten. Passen die typischen agilen Begriffe eigentlich zu den Werten oder führen sie eher zum Missverständnis? Also es ist halt so.
Wir haben diesen Artikel auch schon mal irgendwie andiskutiert gehabt.
Kann sein.
Es geht darum, neue Begriffe zu finden und zu verhindern, dass etablierte Begriffe aus der Agilität irgendwie zweckentfremdet werden.
Okay, TLDR, das finde ich gut. Viele Begriffe und Metaphern aus der agilen Welt führen zu Assoziationen, die kaum dem agilen Werten entsprechen. Okay, also Agilität so ein bisschen wieder neu, ein bisschen erden, sage ich jetzt mal so. So, 3811 Basic Bytes Free. Ja. Ein sehr schöner Name.
Ja.
C64.
Was ich zu diesem Artikel sagen möchte, der hat auch deshalb ein Stück weit gewonnen, weil er einfach, weil er so witzig anfängt irgendwie und was aber dann nach dem ersten Satz kommt, das steht so im Kontrast zu dem, wie dieser Kommentar anfängt.
So, er fängt an mit: Ich kann mir nicht helfen. Ich kann mir nicht helfen. Erst einmal. Ich möchte nicht den Artikel kritisieren, weil was geschrieben wird, entspricht wohl sicher der Realität. Aber ansonsten habe ich einfach gelesen, dass BWLer mal wieder versuchen, ein Vorgehen zur Erstellung von etwas Technischem, hier Software, durch irgendwelche Buzzwords in den Begriff zu bekommen, weil sie es sonst nicht kapieren. Vielleicht haben noch Psychologen an den Teamdingern mitgearbeitet. Mich wundert nicht, wenn immer mehr Murks entsteht, wenn sich die Programmierer auch noch mit so etwas befassen müssen, wenn sie eh schon keine Zeit und kein Geld bekommen. Wenn sie eh schon keine Zeit und kein Geld bekommen, um etwas vernünftig zu machen. Anstatt Entwicklern zuzuhören, was geht und was nicht und wie es und wie viel es jeweils kostet und wie lange es dauert, kommt man mit Teams und Streupunkten. Gott, sollen die Story schreiben oder Software? Software an sich ist schon eine Modellierung, nämlich wie man das gestellte Problem durch Programm lösen kann. Die Leute, die das machen und können, sind schon Experten. Okay. Und nun modelliert man denen noch was vor. Man modelliert denen noch vor, wie sie zu modellieren haben, okay? Ehrlich gesagt, jetzt verstehe ich, warum die Softwarequalität so im Keller ist. Wird demnächst noch Mathematikern gesagt, wie sie rechnen sollen und dass ein gelöstes Integral wieder ein Storypunkt ist? In Klammern, und Software ist am Ende Mathematik? Okay, vielleicht bin ich auch einfach zu alt, aber für mich geht das so sicher nicht mit der Softwareentwicklung. Ready und hier ein schöner C64-Cursor. So.
Also was ich daran so richtig geil finde, ist dieses so, erstmal einleiten mit, also ich will das ja nicht in irgendeiner Weise kritisieren oder so. Und dann der nächste Absatz, aber ganz ehrlich, das ist doch von irgendwelchen BWL-Vollidioten, oder?
Ich muss sagen, also der Artikel, also der Kommentar hat ja nur so schüchternes Rot, muss ich sagen. Der ist so, also mich hinterlässt er jetzt auch nicht so richtig mit Puls, muss ich sagen. Der ist so, okay. Das ist Entschuldigung, 38.911 Basic Bytes Read. Das ist also heiße Kommentarstandardware, muss ich sagen. Das ist halt so irgendjemand, der gerne noch C64-Disketten locht und das auch sehr schön findet und danach nicht mehr viel mehr Software entwickelt hat, würde ich ständig so. Also das Modell der das Bild, was er hier von Softwareentwicklern malt, ist doch irgendwie sehr archaisch. Also der Softwareentwickler, der nur Software entwickelt und nicht mit Leuten redet und nicht irgendwie mal Dokumentation schreibt oder nicht mehr und nicht mal irgendwie was an Modellierung macht.
Klingt da nicht auch so ein bisschen der Chauvinismus der IT?
Ja, auf jeden Fall. Ja,
also wir sind halt die Experten, wir wissen halt, wie es geht.
Ja.
Also warum fragen die uns nicht einfach mal und dann sagen wir denen, wie das geht und was das kostet und dann wird das auch alles gut. Mhm. Warum müssen wir uns dann mit so einem Unsinn wie Storypoints und Schätzen und User-Stories rumschlagen? Das ist doch alles nur von diesen BWL-Vollidioten, weil die kapieren es ja eh nicht.
Ja, es geht so an so einem Gedanken vorbei. Ja, wir wollen ja auch irgendwie, wir bauen die Software nicht aus Selbstzweck, sondern die bauen wir ja schon, um irgendwie ein anderes Problem zu lösen. Mhm. Also das ist, also hier dieser Satz, wie mich wundert nicht, wenn immer mehr Murks entsteht, wenn sich die Programmierer auch noch mit so etwas befassen müssen, wenn sie eh schon keine Zeit und kein Geld bekommen. Meint er mit kein Geld bekommen, mit irgendwie so SS in Gehalt?
Basic Bytes Free.
38.911 Basic Bytes Free. Ah, okay. Das ist, wenn sie eh schon keine. Ja, gut, das hat man, besonders in größeren Konzernen ist es ja oft so, dass man, oder nicht nur in Konzernen, sondern man hat es ja in Umgebungen schon mal so, dass vielleicht letztendlich die schöne Softwarelösung auch nicht gewertschätzt wird. Das ist immer so ein Geben und Nehmen, würde ich sagen. Und das ist auch ein Kontext.
Ja, also Holger sitzt hier mir gegenüber wieder als der große Menschenversteher.
Ja, nee, keine Ahnung. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, auch als ITler muss ich ja nicht in jedem Kontext so immer bleiben. Ich kann den ja auch wechseln. Also wenn mein Chef mir nur Knüppel zwischen die Beine wirft, dann muss ich das
ja
auch
nicht. Ist ja vielleicht auch einfach ein BWLer, der es nicht kapiert.
Das kann sein. Nein, aber ich kenne beide Situationen, wo gesagt wird, nee, also es müssen immer nur Features und das andere. Wir hatten eine Folge dazu. Ich kenne auch die Situation, wo
der berühmte AutoGFM-Kanon. Wer mal nachhören will, der findet den Link in den Shownotes.
Ja, nee, aber du siehst mich jetzt nicht so richtig. Ja, ich bin nicht seiner Meinung. Aber
ich muss gestehen, ich hätte es mir natürlich einfach machen können. Ich wollte erst was suchen, was in die Richtung JavaScript geht. Da wäre ja egal gewesen, was da steht. Auch wenn einer im Heise-Forum geschrieben hat, ist total toll. Jetzt, der kennt sich ja gar nicht aus. Wie kann der sagen, dass es toll ist? Aber das wäre mir dann auch zu einfach gewesen.
Ja, das ist richtig. Aber es ist schon ein schöner.
Ich wollte irgendwie so ein bisschen Richtung Agilität und.
Nee, das ist schon cool. Mir fehlt dabei aber noch ein bisschen. Also, richtig gute Kommentare werden dabei noch so ein bisschen ausfallend.
Ja.
Also, da wird auch noch.
Ja, es gab noch einen anderen Kommentar, da ging es so um Management. Ja. Und da war der Endsatz so: Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist viel Spaß mit den Drückerkolonnen.
Ja, sowas. Das ist also ein bisschen, da fehlt mir so ein bisschen diese richtig die explizite Aggression dabei noch. Das geht mir so ein bisschen unter. Ja,
das schwingt so ein bisschen im ersten Abschnitt mit, ne?
Ja,
die ganzen BWLer sind halt alle Vollidioten irgendwie.
Das ist,
Na gut,
ich hätte fast gesagt, aber gut, egal.
Ich nehme das Feedback mit und versuche mich zur übernächsten Folge da nochmal zu steigern.
Ja. Aber es war schon gut. Aber ich sehe schon, wir sind da was Großes auf der Spur. Der heiße Kommentar der Woche, das wird was. Ich sehe das schon.
Irgendwann sind wir einfach nur noch eine heiße Kommentierungs-Podcast.
Live-Kommentar. Oh, da kommt was rein. Aber du hast was anderes versprochen.
Alfred IT Neumann ist typing.
Du hattest versprochen, es gab noch ein paar Kommentare, die es nicht geschafft haben.
Ach so, ja, die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Du kannst aber gerne auf die Kommentare zurückgehen. Und ich habe auch ehrlich gesagt nur die erste Seite mir davon angeguckt. Und da waren schon sehr witzige Titel einfach dabei, die ich ganz gut fand. Es ist natürlich, gibt es da, warte mal, wo war das? Da gibt es natürlich wieder den Schlangenölverkäufer. Der muss immer mit dabei sein. Da war aber der Kommentar leider nicht so toll. Das war so ein bisschen... Nee.
Verweigerer versus Schlangenölverkäufer versus Anwender. Ja. Achso, der Kommentar ist. Och, warum? Ja. Nee.
Lass uns bei euch ein Bier aufmachen und dann.
Ja, sonst, naja. Na gut, dann vielen Dank dafür. Und nächste Woche bin ich wieder dran. Oh, ich hab da einige auf Lager.
Das müssen wir gleich nochmal kurz im Anschluss müssen wir nochmal drüber reden. Weil nächste Folge wird ja eine besondere Folge.
Was
wir damit machen.
Egal.
Wir trinken jetzt erstmal ein Bier. Geheimnisvoll heute, ne?
Wir sind so, ja. Wir reden noch. Und was war aber das Thema?
Wir trinken jetzt auch ein Bier, aber wir sagen nicht, was für eins.
Also, ich war, letztens war ich mal in Holland.
Oh, nice.
Und in Holland war, in Den Haag war ich, das war ganz schön da. Und da ist auch alles besser. Da gibt's, der Kaffee ist besser da. Mhm. Und auch das Bier ist besser. Mhm. Und ich war dann mal, also du kriegst in jeder Bar auch dann wieder so ein IPA und dann wollte ich mir ein bisschen was mitnehmen. Und nur in diesem Ding, wo ich da war, habe ich dann hier den habe ich gar nicht mehr. Doch, hier. Ich war in einem Laden namens Free Beer.
Ja, nice. Ich hoffe, da ist der Name Programm.
Nee, leider nicht. Und da gab es schön Dosenbier, also unter anderem eine kleine Auswahl. Und der Typ war da überrascht, dass ich irgendwie als Deutscher mit über das Reinheitsgebot gelästert habe und auch irgendwie nicht bar bezahlt habe. Da ist sofort gewonnen. Der alte Hipster da.
Du hast ja wohl mit deiner Apple Watch per Apple
Pay. Klar, ja, selbstverständlich. Also wie bezahlt man denn sonst? Ja. Ich weiß nicht. Und da habe ich mir ein bisschen was Leckeres mitgenommen. Und das war ganz schön. Obwohl das Lustige dabei ist, jetzt ist kein holländisches Bier dabei.
Okay.
Das ist jetzt, aber egal. Ich habe, wo muss ich das jetzt schon erzählen? Ich habe zwei sehr cremig-fruchtige Biere und ich habe ein Pale Ale, weil ich habe dann auch dann einen Pale Ale getrunken. Das war richtig geil, aber ich habe das nicht gekriegt. Ah. Ich habe das nicht gekriegt und das soll dem sehr, sehr nahe kommen.
Okay.
Von daher, das ist das Deep Dive Human von Cloudwater.
Ich möchte die Hörer gerne darauf aufmerksam machen, dass hier drei 0,5 Liter Dosen und eine Flasche Stout 0,5 Liter steht. Das heißt, ihr wisst, wie sich dieser Podcast entwickeln wird, diese Folge.
Wir müssen ja nicht alles trinken. Aber jetzt machen wir erstmal nur für dich ein fantastisches Pale Ale.
Ich klopfe an die Seite.
Mhm. Möchtest du vielleicht die Dose noch schnell beschreiben? Die Dose ist so...
Oh. Die Dose ist so ein bisschen, würde ich sagen, vielleicht wie so ein MTV-Zwischenabschnittsbild. Ist in pink mit bunten Schlangenlinien drauf. Und
Schlangenlinien? Vielleicht ist das auch das Linien vom Schlangenölverkäufer.
Wahrscheinlich, ja. Und das Bier heißt Deep Dive Human. Mhm. Okay, dann machen wir es mal auf und lassen uns mal aus der Dose. Hoppala. Mhm.
So. Also ich habe es noch nicht getrunken, ich habe nur das entsprechende Schwesterbier getrunken. Also wie der holländische Craftbeer-Verkäufer meines Vertrauens.
Es kommt in einem hellen Gelb daher und der Fruchtgeruch erwischt mich hier schon von Weitem. Also es könnte geil sein.
Ja, das riecht doch.
Der Duft verspricht viel.
Das könnte in der Tat noch ein bisschen kälter. Mhm. Aber
Kenner wissen ja, man trinkt ein Bier immer Prozentangabe mal 2. Habe ich beim Craft Beer Tasting gesagt.
Und wie viel ist das?
5,5%.
Oh, 10 Grad hat es,
oder? Ja. Schmeckt ziemlich gut irgendwie. Mhm. Es hat auch sowas Besonderes im Abgang.
Das ist extrem geil. Das schmeckt sogar noch besser als das, was ich da in Holland in der Bar vom Het Öltje habe ich einen, weiß nicht mehr, was getrunken. Das gab es da frisch vom Fass und das war richtig geil, aber das gab es nicht in der Dose, leider.
Ich muss ja sagen, ich müsste jetzt so eine Frau Gruber daneben trinken, um zu sagen, ob ich es geiler finde als eine Frau Gruber. Aber
es ist schon, es ist schon sehr geil.
Ja. Das ist schon Frau Gruber Niveau.
Das war schon ein britisches Bier, glaube ich.
Nicht schlecht.
Meine ja, Mann. da hat mich der Craft Beer Nerd hat mich da ganz gut beraten. Ja, komm, wir machen einfach jetzt ein bisschen Stille und trinken Bier einfach nur.
Ja.
Ja, also. Wir sind ja in der Qualitätsoffensive.
Ja.
Du hattest irgendwann mir eine wirre Sprachnachricht geschrieben. Du hast mir eine, der andere hat mich letztens dafür angezählt, dass ich den Begriff Sprachnachricht geschrieben verwendet habe. Das ist, wenn man spricht ja eine Sprachnachricht. Ach so. Oder man, keine Ahnung, man.
Sag doch einfach geschickt, dann umgehst du das.
Das hätte ich machen können, aber ich wollte das jetzt noch, in meiner Verwirrung wollte ich gerade noch Ausdruck verleihen.
Ja.
Da hast du in den Raum geworfen, dass doch ein schönes Folgenformat wäre, wenn man einfach mal einen Oberbegriff nimmt, so wie bei den Montagsmalern vielleicht.
Ja.
Und dass wir beide uns gegenseitig auf die Folge vorbereiten uns ein paar Punkte auf ein weißes Blatt Papier malen. So ähnlich so gegenseitig was machen wie beim heißen Kommentar der Woche. Da hast du mich wahrscheinlich von inspirieren lassen. Und das einfach mal tun und dann mal gucken, was in der Folge dabei rauskommt.
Ja.
Da hast du jetzt schon einen Begriff genannt, den du gerade schon gespoilert hast. Aufmerksame Hörer werden den schon kennen. Ich möchte jetzt dazu aber sagen, du wolltest ja auch so ein bisschen Spontanität. Also du wolltest ja so ein bisschen Struktur und Spontanität und Vorbereitung dann mit in den Podcast bringen. 3 Minuten vor dem Podcast meintest du zu mir, wollen wir nicht vielleicht unsere Punkte mal irgendwie zusammenlegen nebeneinander, dann können wir da vielleicht mal eine Agenda und Struktur und roten Faden rausmachen. Du vertraust dem Konzept noch nicht so ganz.
Nee, ich vertraue da jetzt dir, weil du hast ja gesagt, Mensch, wir sind jetzt so erfahren nach 3 Jahren.
Ja, klar. Ja, klar.
Wir haben sie alle hier gehabt in der Show, die ganz Großen und wir schütten uns das aus dem Ärmel.
Das wird so sein, ja. Also.
Hast du den Titel jetzt eigentlich nochmal genannt?
Das wollte ich jetzt machen, sagen. Du hast ja gerade schon gespoilert, dass deine Trello-Karte Test Frameworks hieß und die Folge soll sich jetzt auch in Anführungsstrichen, Test Frameworks drehen. Soll sich darum drehen. Mhm. Was mich jetzt ein bisschen verwirrt hat, weil da können wir jetzt ja alles und nichts zusagen. Also das ist
vielleicht das Gute an dem Thema.
Weiß ich nicht. Wir werden aber keine halbe Stunde mit vollkriegen.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber
Test Frameworks. Also ich könnte dich jetzt fragen, was hast du dir dabei gedacht, was hast du dabei gefühlt, als du dir das ausgedacht hast?
Also,
dann wäre eine halbe Stunde rum. Und ich stelle direkt die Frage, um einfach mal einen ganz schamlosen Punkt von mir zu nehmen, weil ich gerade am Reden bin. Du hast das Ding Test Framework genannt und nicht Testbibliothek. Warum?
Das ist eine gute Frage,
ehrlich gesagt. Eine gute Frage. Ja. Und ich lehne mich jetzt zurück und kassiere.
Da könnte man eigentlich direkt die Frage stellen. Nein, da muss ich dich jetzt fragen, kannst du vielleicht mal für mich ganz kurz und für den Hörer auch den Begriff Bibliothek und Framework gegeneinander abgrenzen, damit wir wissen, worüber wir hier reden.
Ja, Framework ist ein Ding, was eine eigene Event-Loop hat und eine Bibliothek klingt sich quasi, ist was Passives. Also Framework was Aktives, Bibliothek was Passives, das klingt sich so in deinen Lebenszyklus ein. Mhm. Also was wie, kennst du Commons, Apache Commons?
Mhm. Hast du schon mal gehört.
Das ist jetzt eher so eine Bibliothek, weil die rufst du auf, sowas wie, keine Ahnung, Spring ist ein Framework, weil das selber einen eigenen Event-Loop vorgibt und du programmierst quasi Hooks, also dein Add-Get oder dein Get-Controller, den du machst, der ist ja eigentlich dann nur, es ist irgendwas, was Spring für dich aufruft.
Das ist ja eine sehr interessante Abgrenzung, die habe ich bis jetzt so noch nicht gehört in der Form, ehrlich gesagt.
Ach so, okay. Na gut.
Ist die irgendwie, ist das so Common Sense? Oder?
Hätte ich jetzt gesagt, so habe ich sie damals, ich glaube sogar aus dem Studium sogar mitgenommen.
Ach, krass, ja, dann das ist ja wirklich Common Sense.
Also vielleicht ist die auch irgendwie jetzt mittlerweile anders, aber das hätte ich jetzt so als...
Also das mit, jetzt speziell mit diesem Event-Loop, was du gerade gesagt hast.
Deswegen Web-Framework eher, weil das Ding ja selber erstmal lebt und selber startest da Spring Boot, als Spring Boot startet und macht Dinge und dann kannst du dich da irgendwie reinklinken. Mhm. Das merkst du oft nicht, dass du dich reinklinkst, aber also wahrscheinlich JUnit als würde ich jetzt schon als Framework bezeichnen. Mhm. Weil das Ding ja selber... Du startest die JUnit-Exe und der JUnit-Exe startet, also keine Ahnung, was du da startest, JUnit ja, und die startet dann deine Tests.
Ja, wenn du es standalone laufen lässt. Wenn nicht, hast du ja irgendein Plugin, was quasi nur JUnit benutzt, also mit Maven Surefire zum Beispiel und JUnit 4. Mhm. Da macht ja zum Beispiel Surefire die Erkennung der zu testenden Klassen und sagt dann JUnit nur für die mal aus, für mich.
Ja.
Da sind wir jetzt aber in eine interessante Richtung losgelaufen.
Tja, ich wusste das doch. Ich wusste, dass ich dich damit kriege.
Also,
jetzt komm aus der Ecke mal raus.
Ich hatte auch was zum Thema Bibliotheken. Das kommt bei mir aber erst relativ weit unten. Und zwar beim Thema, lustigerweise habe ich da geschrieben, Assertion Frameworks. Was vor dem Hintergrund ja eigentlich nicht richtig ist, sondern Assertion Bibliotheken. Da ist ja, wenn wir jetzt von der JavaScript, von der Java-Seite kommen, in letzter Zeit ein bisschen was passiert, was glaube ich auch vielleicht ein bisschen motiviert und angetrieben ist durch das, was im JavaScript-Umfeld so passiert. Weil früher war es halt so, wenn man in Java Test geschrieben hat, hat man halt irgendwie JUnit 3 gehabt und da gab es halt ein Assert Equals und ein Assert Not Null und das war halt alles, was man gehabt hat. Wir hatten ja nichts damals.
Ja, ja, Assert True gab es noch.
Ja. Und
Assert False gab es auch noch.
Ja. Und genau.
Assert Lines Equals gab es auch noch.
Nee, das gab es damals noch nicht. Das gibt es erst mit JUnit 5. Dann gab es halt irgendwann mit JUnit 4, ist dann so ein bisschen Hamcrest reingekommen. Mhm. Jetzt in letzter Zeit ist so ein bisschen Assert JSON Vogue. Aber im Bereich, im JavaScript-Bereich, da habe ich hier, mein Punkt heißt an der Stelle, These-Doppelpunkt, JavaScript hat auch mal was Gutes gebracht. da sind ja viele Entwicklungen, würde ich sagen, die habe ich als erstes in dem Bereich gesehen. Was
jetzt vielleicht auch in Ruby. Ruby ist ja auch dann, ist da sehr.
Ja, Ruby habe ich jetzt halt nie gemacht. Ich habe es halt dann in JavaScript gesehen. Und da ist mir aufgefallen, es gibt erstmal irgendwie verschiedene Runner alleine, gab es dann irgendwie. Dann gab es mal irgendwie Karma, das macht man jetzt aber anscheinend irgendwie nicht mehr. Jetzt gibt es irgendwie dann Jest, was alle machen. Dann gibt es 1003 verschiedene Assertion Libraries. Es gibt verschiedene Styles, wie man seine Tests quasi strukturieren kann. Irgendwie mit genesteten it-should-irgendwas-Blöcken und wahrscheinlich auch noch andere Möglichkeiten, die ich jetzt nicht irgendwie auf dem Schirm habe. Was sagst du dazu?
Sehr schön. Nee, das ist.
So habe ich mich da wieder rausgewonnen, Holger.
Sehr schön.
Ich habe einfach so lange geredet, bis du den Anfang schon wieder vergessen hast.
Sehr schön, sehr schön. Also, wie bist du da jetzt hingekommen? Ich habe keine Ahnung. Also, das ist.
Also, wir wollten darüber sprechen, was ist die Abgrenzung von oder warum Test Frameworks? Die einfache Antwort ist, weil ich es nicht auf dem Schirm hatte. Und ich habe dann gesagt, es gab ja dann irgendwann Assertion Libraries in Java, was es vorher nicht gab. Und meine These ist, dass das aus JavaScript.
Das weiß ich nicht, ob das ein wirklicher Zusammenhang ist, aber natürlich stimme ich dir zu, dass ich denke, dass momentan das Testen, das Unit-Testen oder generell das Testen von Software in JavaScript besser funktioniert als in Java. Steile These, aber die finde ich gar nicht so steil, weil einfach viel mehr Energie jetzt in das Tooling oder wenn du jetzt Jest anguckst, bin so also ein kleiner Jest-Fanboy, was da an Tool-Support da ist, dieses ganze ich führe Tests nur auf für relevante Dateien aus. Das funktioniert da relativ schön out of the box. Mhm. Also TDD ist da relativ schön möglich, so viel Test-Coverage ist relativ schön möglich. Und die Art und Weise, wie ich denn meine Tests schreibe, da bin ich halt relativ frei. Du hast es irgendwie schon angesprochen. Entweder, da müssen wir gleich auch noch drüber sprechen. Hier Arrange Act Assert versus Given When Then. Mhm. Ob du da eine Präferenz hast. Mhm. Ich nicht.
Ja.
Nee, aber dass du diese It-Test-Struktur oder diese klassische JUnit-Test-Methode, Teststruktur. Mhm. Ja, das kommt aus dem JavaScript-Umfeld, würde ich auch so sagen. Mhm. Dass es so viele Assertion-Bibliotheken gibt, weiß ich gar nicht. Ich kenne eigentlich nur Expect.
Da gibt es auch irgendwie Chai oder sowas?
Ja, das habe ich jetzt erstmal jetzt. Boah, verwendet man das noch? Wahrscheinlich, aber ich jetzt nicht. Aber die sehen jetzt eher ähnlich aus.
Ich habe ja auch direkt die nächste These.
Moment, ich bin ja. Du hast mich auf JavaScript angesprochen. Jetzt erzählst du.
Ich wollte dir nur eine JavaScript-These noch um die Ohren hauen. Ja. Nämlich bei JavaScript ist auch alles kacke. Da gibt es nämlich jede Woche ein neues Test-Framework.
Das ist richtig. Welches ist letzte Woche rausgekommen?
Keine Ahnung, ich beschäftige mich mit JavaScript, aber ich behaupte das einfach mal.
Ja, das ist richtig.
Lass uns da mal bleiben, was JavaScript so gebracht hat. Du hast gerade schon Nesting angesprochen. Für mich, ich habe auch zum ersten Mal beim JavaScript-Testing gesehen, dass man halt einen richtigen String benutzt, um den Namen des Tests
zu schreiben. Das ist cool, ja. Das habe ich, das finde ich in Java immer noch doof. Also das ist ja letztendlich so, dass du hast ja da, zumindest wenn du jetzt in diesem Standard Mocha, Jasmine, Test unterwegs bist, macht man üblicherweise diese it-Test-Struktur, also die it-Methode, eine Describe-Methode, eine it-Methode, die lesen sich dann halt ganz gut. Und der erste Parameter dieser Methode, die halt jeweils einen Callback haben, ist halt ein beschreibender String. Aber weil das it so kurz ist, bist es halt einfach gewöhnt, da relativ viel Freitext reinzuschreiben. Und das kenne ich so aus dem JUnit, also aus dem Java-Umfeld nicht. Da macht man, also ich kenne es früher noch, dass man, als man mit JUnit 3 die Methode mit Test präfixen musste. Und jetzt sind die Methoden halt einfach sehr lang, die man da gerne für nimmt. Da gibt es das jetzt so irgendwelche Text, die man da drüber schreibt und irgendwelche Annotationen. Hat sich in meinem Umfeld noch nicht durchgesetzt. Dass man das
ja, so tut. Es gibt da noch mehr, jetzt in JUnit 5, da müssen wir jetzt vielleicht an der Stelle nicht in die Details reingehen.
Display Name ist das doch.
Okay, dann gehen wir doch in die Details rein. Es gibt jetzt neuerdings auch Display Name Generators, die du anmelden kannst. Und gibt dann einen, der aus Camel Case einen richtigen Satz zum Beispiel baut.
Das ist cool, das wusste ich noch nicht. Das ist cool.
Da hättest du doch mal deinen neuen besten Freund Christian Steid fragen können.
Meinen neuen besten Freund, okay.
Hast du was erzählt? Ja, der hat das sogar, glaube ich, gebaut.
Ach so.
Ich glaube, dass das vielleicht bei Java auch ein bisschen daran liegt, dass die Sprache jetzt nicht so viel kann, weil wenn du das jetzt in Groovy
zum Beispiel anguckst. Darf ich dich zitieren demnächst mal? Ich werde, also.
Das kannst du gerne machen.
Das kommt auch irgendwie, damit leiten wir die Folge ein.
Ich versuche mich dran zu erinnern. Wenn ich die Folge produziere. Aber jetzt, wenn man einen Test mit Kotlin oder mit
Scala
oder auch mit Groovy schreibt, dann in Groovy sind ja zum Beispiel Strings gültige Methodennamen. Und da sieht das natürlich schon ein bisschen schicker aus.
Ja, ja, klar.
Übrigens, wenn man mit Kotlin ganz normale JUnit-Tests schreibt, dann kann man das halt auch machen, weil man in Kotlin halt einen Methodennamen mit Backticks schreiben kann, ja. Und darf man auch Spaces benutzen.
Ja.
Dann geht das auch mit JUnit, aber es geht halt nicht mit Java, da gebe ich dir recht, ja.
Aber du meintest gerade schon, Nesting ist halt eine Sache, die jetzt auch erst seit neuerem so im Java-Testing-Mainstream angekommen ist, dass ich halt meine Tests irgendwie anders strukturieren kann und nicht nur auf eine flache Klassenstruktur setzen muss.
Ja.
Das ist schon ganz nett.
Hauptproblem ist ja an der Stelle, ich habe jetzt irgendwie einen Setup, den ich brauche, um mein Objekt zu testen, und der funktioniert für 50% der Tests, die ich schreiben muss, und die andere Hälfte braucht aber genau den entgegengesetzten State zum Beispiel, um die halt zu testen. Was mache ich dann mit dem Setup? Früher hat man dann, weiß ich nicht, sich irgendwelche Create-Methoden gebaut, die man dann in jedem Test aufgerufen hat. Mittlerweile kann man eben bei JUnit genestete Klassen bauen und dadurch so eine Art Subkontext aufbauen, wo die Before-Each-Methoden, die weiter oben liegen, immer halt für den darunterliegenden Kontext mit ausgeführt werden. Ich weiß nicht, ob ich das sehr gut erklärt habe, aber
ich habe es verstanden.
Ja.
Aber das weiß nicht.
Und das ist eigentlich auch was ich zum ersten Mal beim JavaScript-Testing gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das da nochmal? Da ganz außen hat man immer ein Describe und die Blöcke, die dann kommen, das sind einfach it ineinander geschaltet.
Ja, genau, ja. Okay. Ja, ich vergleiche das mal kurz. Ich versuche das mal, das, was wir bisher gesagt haben, mit meinen Stichwörtern zu alignen. wir hier noch den roten Faden nicht verlieren.
Mm, natürlich, natürlich.
Und wir greifen schon relativ weit vor.
Das ist schon, bei mir sind wir gerade so ein bisschen am Anfang eigentlich noch. Müssen natürlich gleich nochmal in den Bereich Assertion Libraries, müssen wir nochmal tiefer einsteigen, weil du kannst mir dann sagen, ob AssertJ die geilste Assertion Library ist oder nicht. Ich hatte aber gerade noch einen Punkt. Ist es irgendwie relevant oder ist es interessant zu verstehen, wie das so von der Mechanik funktioniert? Also wenn ich so ein Describe aufrufe, worauf wird das eigentlich aufgerufen? Also gibt es da dann irgendwie
JavaScript, es ist nicht objektorientiert. Also okay. kurz mal Spoiler, das ist nicht, oder was heißt, worauf wird das aufgerufen?
Also es muss ja irgendwo so eine Art Kontext oder irgendwas geben, der weiß, was dann hinter alles ausgeführt werden muss, oder?
Das gibt es, ja. Aber an der Stelle verstehe ich die Frage nicht und ich befürchte, dass du auf technische Details raus willst, die ich, glaube ich, jetzt nicht drauf habe. Aber,
ich komme jetzt daher, weil bei JNode ist es ja so, dass man mittlerweile diese annotationsbasierte API hat, wo am Ende des Tages halt irgendein Code Reflection drauf macht und dann sagt, okay, was gibt's denn hier für Klassen, wie sind denn die annotiert, und dann ist eigentlich für mich als Java-Entwickler jetzt relativ klar, was da so hinter den Kulissen passiert. Aber vielleicht ist das auch einfach was man jetzt...
Das funktioniert. Ich habe da bei Jest mal so ein bisschen ein paar Diskussionen drüber gelesen. Da begebe ich mich jetzt wieder auf dünnes Eis. Aber das funktioniert letztendlich da ähnlich. Also es gibt dieses Feature, wo die... zwei Punkte sind da relevant. Du kannst ja in Jest... oder in Jasmine-basierten Tests kannst du ja so Tests skippen oder ganze Bereiche skippen, was aber nicht unbedingt funktioniert, weil du, wie rum war das? Nee, da verrenne ich mich gerade. Andersrum war es, du kannst bei Jest ja, der führt ja die Tests aus, wenn du Code geändert hast, führt er nur die Tests aus, wo er denkt, dass die Tests sich drauf beziehen.
Ach krass, das kann der?
Das kann der in gewissen Grenzen, heißt für mich aber auch, der braucht auch irgendwie eine Art Registrierung, wo der letztendlich genauso, ob das jetzt Annotationen sind oder irgendwie, der hat ein Modell von dem Test, was da...
Das ist ja interessant. Ich habe das deshalb ein Stück weit gefragt, weil bei JUnit ist es jetzt so, das sieht irgendwie alles so aus, als ob es irgendwie nichts mit Klassen und Objekten zu tun hätte. Aber dass im Hintergrund halt dieses Objekt tatsächlich instanziert wird, hat ja auch ein bisschen Auswirkung darauf, wie du jetzt State behandelst. Also wenn du jetzt ein Static Field machst in deiner Testklasse, fällt sich das anders, als wenn du ein Instanzfeld machst. Das ist so ein bisschen das, wo ich mir immer denke, okay, ja, das ist zwar irgendwie so ein Test-Framework, aber man muss schon irgendwie trotzdem so ein bisschen verstehen, was da im Hintergrund passiert, damit man versteht, warum sich Dinge auf eine gewisse Art und Weise verhalten. Auch solche Sachen wie, ich mache was in der einen Methode, das gibt's, ist dann halt, in der nächsten Methode ist das nicht mehr da, weil es dann quasi eine neue Instanz erzeugt wurde von dem.
Ach so, wo meinst du das? Ja, es gibt...
Und das hängt ja damit zusammen, wie das Framework quasi funktioniert, deshalb habe ich die Frage jetzt gerade vielleicht ein bisschen umständlich.
Ja, ich weiß noch immer nicht ganz, wo du damit hin möchtest. Es gibt schon auch sowas wie diese Lifecycle-Methoden, Before Each, After Each, die mit denen du eigentlich arbeitest, um Sachen zu initialisieren. Es gibt, das ist vielleicht ganz interessant, an dem Thema, das habe ich auch relativ früh da schon gesehen, bei Jasmine schon, wie ich asynchron Code teste. Mhm. Das geht vielleicht so grob in die Richtung, vielleicht. Du kannst dir eine Methode, du kannst dir eine Methode in die, ich bin fertig Methode in deinen Test reinreichen lassen. Mhm. Und die du dann aufrufst, wenn dein asynchroner Code fertig ist. Mhm. Das ist dann quasi. Das ist dann, genau. Ja. So machst du das jetzt nicht mehr, aber so hast du das früher halt gemacht. Mhm. Was aber genau diese asynchrone Struktur, was dem Rechnung getragen hat, dass du jetzt nicht einfach irgendwo, du hast nicht oben irgendwo in deinen Testfile einen Done-Flag gemacht, weil du nicht genau wusstest, also dass du jetzt Annahmen getroffen, wie jetzt halt dann der Testrunner funktioniert. Mhm. Und genau darüber, da begibst du dich genau in die Hände des Testframeworks, was dann an der Stelle ein Testframework ist.
Mhm, interessant, ja. Ja.
Obwohl ich immer noch nicht ganz weiß, wo du da hin möchtest, aber das...
Nee, das war schon eigentlich auch so ein bisschen die Richtung. Was ich auch noch ganz interessant fand beim JavaScript-Testing ist, dass ich da zum ersten Mal auf der Konsole einen richtig coolen Output gesehen habe.
Das ist
auch das erste Mal, dass ich so ANSI-colored Output gesehen habe, um irgendwie darzustellen, wie die Tests ausgeführt wurden.
Das ist mit Jest, ja, genau. Das ist.
Ist das erst mit Jest? Gab es das nicht vorher auch schon?
Ich habe es mit Jest erst gesehen, dass die da sich richtig Mühe gemacht haben, dass das richtig gut aussah. Also vorher eigentlich nicht.
Okay.
Das ist vielleicht, ist das an mir vorbeigegangen. Mit Jest habe ich das zum ersten Mal gesehen, dass das richtig gut funktioniert. Ich überlege gerade, was gibt's denn aktuell für andere Test-Frameworks oder Testbibliotheken im JavaScript-Umfeld? Es gibt dieses Tape, was so ganz minimalistisch ist, weil Jest ist ja jetzt auch schon so ein bisschen gewachsen. Und da gibt es noch ein anderes, dessen Namen ich gerade vergessen habe.
Es gibt natürlich noch Cypress.
Ja, aber das würde ich jetzt, wir reden ja gerade erstmal über Unit-Test-Frameworks. Das würde ich jetzt, möchtest du auch über Selenium jetzt reden?
Ich habe hier auf jeden Fall Cucumber noch weiter unten stehen.
Ja,
unter der Überschrift, es gibt noch ganz andere Spieler.
Ja, gut, da können wir können auch gleich noch über Mutation Testing oder Property-Based Testing reden.
Oh, das habe ich nicht auf meiner Liste.
Ich aber schon. Nee, also ich habe mich jetzt erstmal bewusst auf Unit-Testing beschränkt. Aber ja, Cypress erwähnt natürlich, möchte auch gerne einen Unit-Test.
Die wollen Framework ja eigentlich so eine One-Fits-All-Lösung sein, oder?
Ja, es überzeugt mich aber noch nicht. Ah. Das ist also als Integrationstestlösung müssen wir Cypress erklären. Was kann man da?
Du hast da schon mal was zu gesagt, aber um die lang erwartete Cypress-Folge hast du dich ja immer rumgedrückt.
Wollen wir eine Cypress-Folge machen? Okay. Keine Ahnung. Können wir? Weiß ich nicht.
Schreibt uns mal auf Twitter, ob ihr was über Cypress hören wollt.
Ja. Ja, ist letztendlich ein Test-Framework, mit dem ich Integrationstests, End-to-End-Tests ganz gut abbilden kann. Ich kann, es hat ein ganz interessantes Programmiermodell, wo ich relativ gut auf UI-Elemente zugreifen kann, da die Asynchronität ganz gut abbilden kann. Hat dazu einen sehr, sehr schönen Test-Runner, da kann ich jeden einzelnen Schritt meines Tests, der gerade durchgeführt wird. Mhm. Also keine Ahnung, klick hier drauf, tipp da was ein, drück auf den Button, dann sehe ich, habe ich einen grafischen Testrunner, der mir dann halt anzeigt, kannst du so einzeln durchsteppen. Mhm. Und du siehst dann, das ist die Auswirkung auf meiner Webseite.
Okay.
Und kannst dann noch irgendwie live da ein bisschen drin rum editieren. Kannst das dann natürlich auch headless machen, das läuft wunderbar im Travis. Das funktioniert. Also
ist das sowas wie dann PhantomJS oder?
Ja, das ist eine Electron-Anwendung, die eigentlich dann headless läuft.
Okay.
Und
das ist ja dann immer noch mal das zusätzliche Problem in Anführungszeichen, wenn man JavaScript testet, dass man solche Sachen dann auch hat. Also dass man irgendwie auf jeden Fall früher, wenn man Karma gemacht hat, brauchte man ja quasi immer so eine Art Browser-Anbindung.
Brauchst du immer noch, du hast jetzt meistens einen JS-DOM, heißt der. Das ist so eine DOM-API, die du im JavaScript implementierst, die nicht alles kann, aber schon ziemlich viel.
Was passiert denn, wenn man eine Node-Anwendung testet, dann hat man ja keinen DOM, oder?
Ja, aber du kannst das, wenn du dann, hast du ja gut, aber wenn du keinen DOM hast, dann, also wenn du eine Server.
Dann brauchst du auch kein Browser.
Ja, also wenn du eine Server-Anwendung, dann brauchst du auch keinen.
Ja.
Dann testest du ja andere Sachen.
Also der Hintergrund ist ja quasi eigentlich, dass man, wenn man im Browser programmiert, so eine Art Standardbibliothek hat, die aber vom Browser implementiert wird, kann man das
genau.
so sagen?
Ja, genau.
Und dann gibt es Sachen wie Jest, wie hieß das? JestDOM? JestVDOM?
JSDOM.
JSDOM. Das ist sozusagen, ist das ein Mock oder ist das?
Das ist eher ein Mock, würde ich sagen.
Okay.
Das ist wahrscheinlich es ist ein Mock, für die DOM-API. Die verhält sich, aber die hat dann schon State. Also wenn ich dann in dem Ding auf was draufklicke, dann merkt sie sich auch, dass ich drauf was.
Okay, also aber kann ich der auch sagen, dass sie sich auf eine bestimmte Art und Weise, also kann ich die wie ein Mock quasi programmieren und sagen, wenn jetzt da hingeklickt wurde, dann passiert irgendwas oder ist das eher?
Es ist
eine DOM-Implementierung.
Es ist eigentlich eine DOM-Implementierung, aber das ist eine DOM-Implementierung, die nicht rendert.
Okay.
Also von daher ist es dann ein Fake?
Okay.
Ich weiß, also an der Stelle wollte ich jetzt nicht auf den Begriff rumreiten.
Eigentlich müssten wir auf den Begriff auch. Ich habe Mocking hier gar nicht stehen.
Ich schon.
Hast du, Holger? Du hast anscheinend eine wirklich ausführliche global-galaktische Liste.
Ja, aber ich hab einen Punkt, den finde ich ganz interessant, aber den können wir nicht, den müssen wir, hätte eigentlich ganz am Anfang kommen müssen.
Okay, und jetzt hast du ihn ja schon wieder angesprochen.
Dann. Ja, nee, also JavaScript, vielleicht um das Thema vielleicht für mich nur kurz mal abzuschließen, wir werden wahrscheinlich gleich auf JavaScript nochmal, du wirst dein Lästermaul ja nicht halten können. Ich finde schon, dass im JavaScript-Bereich in letzter Zeit auch immer noch gute Entwicklungen gab, die halt auch wahrscheinlich sowas wie JUnit 5 noch so ein bisschen angetrieben haben.
Weil das JUnit 5 hat ja jetzt die AddBefore-Methode, ist ja umbenannt worden in AddBeforeEach. Und ein Grund dafür war, dass man sich so gefühlt hat, als ob das der Standard jetzt wäre, weil das bei den JavaScript-Frameworks immer BeforeEach heißt.
Ja, cool. Es war ja anfangs so, dass im JavaScript-Bereich das Testen deutlich schlechter funktioniert hat, als jetzt das mit JUnit und Maven und so ganze Integrationen. Klappte ja wunderbar. Was ja eine ganze Zeit lang überhaupt gar nicht gut funktioniert hat, weil du, ich weiß noch, in den Anfangszeiten war es halt, dass du so ein Jasmine im Browser ausgeführt hast. Mhm. Das sieht zwar aus, aber du kriegst halt irgendwie, dein Bild geht nicht schief. Das ist halt irgendwie.
Jasmine war auch eine Testbibliothek im
Endeffekt. Es war auch eine Testbibliothek. Letztendlich ist Jest, ich begebe mich wieder auf dünnes Eis, eine Jasmine-Weiterentwicklung. Okay. Also ich glaube, ein Teil von Jasmine wurde an Jest gedonated gewisse Teile wurden da wieder verwendet.
Okay.
Also es war eine der früheren Testbibliotheken. Die gibt's immer noch, die ist immer noch ziemlich cool. Die hat meines Wissens nach diese ganze Struktur eingeführt. Mhm. Ich weiß nicht, ob Mocha das war. Mit Mocha habe ich nie gearbeitet. Mhm. Aber ich formuliere es mal so, ich habe über Jasmine das ganze Describe-It-Block-Logik kennengelernt.
Ja.
Von daher bin ich mal gespannt, wie Also wo die nächste Innovation herkommt.
Ja, bevor wir da hingehen, jetzt noch mal kurz. Also das heißt, ich habe dann eine Test-HTML-Seite gehabt, wo ich meinen Production-Code eingebunden habe, zusammen mit irgendeiner JavaScript-Datei. Und
ja,
das war dann sozusagen mein Testing, oder?
Mit Jest klappt das nicht, mit Jasmine.
Jasmine.
Das ist richtig, ja.
Ah, okay.
Ja, das war zu den Zeiten bevor Node. Du hattest ja keine wirkliche Runtime, die du ausführen konntest. Also das konnte ja nicht Teil deines Builds irgendwie sein.
Ja.
Wahrscheinlich hättest du einen Rhino nehmen können damals noch. Aber das gab's nicht. Also das war ja noch zu ganz frühen Zeiten.
Ja. Das war die Dark Ages, ne?
Die Dark Ages. Ja.
Okay.
Apropos Dark Ages. Das Schreiben von so einem Test-Framework oder zumindest von so einer Assertion-Bibliothek ist ja gerne auch eine Tätigkeit, die man so macht, wenn man eine Sprache lernt. Hast du das schon mal gemacht?
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Das ist, habe ich auch noch nie gemacht, stelle ich mir aber irgendwie sehr cool vor, weil es ist ja, glaube ich, nicht so schwierig. Ich hätte fast erwartet, von daher wird der Punkt ist relativ kurz, sich irgendwas zu schreiben, wo ich jetzt um meinen Code zu testen, da reicht ja quasi, es reicht ja so eine Testmethode, die halt irgendwie eine Exception schmeißt, wenn irgendwie was fehlschlägt. Und ich habe jetzt zumindest schon 20 Mal gelesen, dass das sowas als Einstieg, um ja eine Programmiersprache zu lernen, wohl ein sehr guter Weg sein sollen.
Ist das so?
Okay. Das ist offenbar so. Und das müssen wir also auf die Agenda setzen. Wir haben es beide noch nicht gemacht. Mhm. Wir müssen also, welche Programmiersprache lernen wir in dieser Methode?
Rust.
Rust, okay. Ich muss ein bisschen grinsen, es kann mit einem heißen Kommentar zu tun haben.
Was?
Das ist nichts. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts.
Hast du einen heißen Kommentar zu?
Nein. Nein. Das hat nichts mit einem heißen Kommentar zu tun.
Ja, finde ich gut.
Ja. Na gut, ich dachte.
Okay, müssen wir da jetzt nochmal kurz so eine Zusammenfassung machen von dem, was JavaScript so gebracht hat? Wir haben irgendwie Nesting, wir haben Sätze als Testnamen, wir haben verschiedene Styles, wie man Tests schreiben kann, sowohl in der Struktur als auch von den Assertions oder von den Asserts. Wir hatten die besseren oder schickeren Berichte auf der Command Line.
Mhm. Ich finde, also das Tooling generell, Test Coverage zum Beispiel, ist sowas, was relativ gut funktioniert.
Ja.
Und ohne viel Konfiguration. Sowas wie.
Ja, wobei, wenn man jetzt so einen Jacoco nimmt, dann ist es jetzt bei Java auch nicht mehr so. Das
ist das nicht mehr?
Der große Zinnober.
Na gut, dann mag das sein.
Ja, das, was eine Herausforderung ist, wobei auch nicht so sehr, ist, wenn man die Ergebnisse von Unit- und Integration-Tests zusammenfügen will.
Mhm.
Aber da gibt es natürlich im Jacoco einen Jacoco-Merge-Task.
Natürlich.
Der das
natürlich, kann. Natürlich. Nee, die Test-Runner sind halt, also das ist halt alles sehr Kommandozeilen getrieben, was halt im Java-Umfeld eher weniger der Fall ist. Zumindest so im klassischen Maven-Umfeld. Ja, Richtung Gradle, das fühlt sich schon mehr so kommandozeilig an.
Ich hätte jetzt eher behauptet oder eher gesagt, du brauchst halt, in der Regel hast du immer das Build-Tool, über das du den Test-Runner oder das die Tests ansprichst oder ausführst. Wobei es jetzt mit JUnit 5 sogar so ist, dass es da so ein Standalone-Jar gibt, das du benutzen kannst. Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass, obwohl, ne, stimmt eigentlich nicht. Ich hätte jetzt gedacht, es ist immer so ein bisschen umständlich, jetzt so ein Jar auf einer Kommandozeile auszuführen. Da musst du irgendwie erst Java-Jar und dann das Jar und dann irgendwelche Parameter übergeben.
Musst du ein Glasspath noch mitgeben und so weiter.
Ja, bei dem Standalone-Jar würde ich jetzt erwarten, dass da alles drin eingepackt ist, aber hast du natürlich auch recht. Ja gut, dann hast du auch noch so einen Compiler, du musst erstmal die ganzen Klassen auch kompiliert haben und so, damit du das machen kannst. Also deshalb ist das im Endeffekt, weil das vielleicht ein bisschen mehr involved ist, wenn ich jetzt mit JavaScript da auf der Kommandozeile was teste, da kann ich quasi das eine Test-File quasi ausführen, ohne dass ich erst alles geminified und zusammengeführt und geobfuscated und weiß nicht, was gemacht habe.
Ja,
Okay, also gut, bei Java musst du natürlich mindestens mal kompiliert haben, damit du das machen kannst. Und
ja, aber gut, ich gehe jetzt davon aus, dass es da Java-Tooling gibt, dass das auch da irgendwie hingeht, wenn das Interesse da ist. Aber das ist ja letztendlich oft so, dass dann guckt der Java-Entwickler doch mal heimlich beim JavaScript-Entwickler über die Schulter, ist dann schon so ein bisschen neidisch. Und aber es gibt ja, das können uns vielleicht andere Leute erklären, es gibt ja auch schon sowas jetzt wie JShell, was ja auch irgendwann jetzt, gibt es das schon oder ist das?
Ja, gibt's schon.
Ist das?
Was war mit Java 11?
Das ist ja letztendlich auch schon sowas, was eher so in diese Richtung, ich fühle so ein bisschen kommandozeiliger, so ein bisschen weg von der großen IDE. Ich möchte mal ein bisschen was ausführen.
Ja, aber vielleicht drehen wir es trotzdem mal andersrum herum. Die Integration von Test-Frameworks im Java-Bereich in die IDEs ist natürlich schon auch sehr gut.
Das ist richtig. Das ist richtig, ja.
Also ich möchte jetzt nur hier eine Testmethode ausführen oder ich möchte nur eine Gruppe von Testklassen ausführen. Da gewinnt dann vielleicht Java auf dem Feld oder die JVM auf dem Feld gegen das Tooling in JavaScript, kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht genau, wo das JavaScript-Tooling dann auf der Kommandozeile vielleicht weiter ist. Würdest du das so?
Das, ja, kann man vielleicht so sehen.
Das heißt, du führst die Tests, wenn du JavaScript entwickelst, ausschließlich auf der Kommandozeile aus oder hast du irgendein Plugin für deinen Editor irgendwie, um da irgendwas zu machen?
Sowohl als auch, aber die. Nee, also größtenteils auf der Kommandozeile. Also wenn ich so ein Feature unbedingt benutzen möchte, ich weiß jetzt nicht, warum mein Test fehlschlägt und ich möchte debuggen, dann mache ich die IDE-Unterstützung, sonst führe ich die auf der Kommandozeile aus.
Ich meine, es gab ja da früher auch so verwegene Sachen und jetzt wird jemand beim Hören wahrscheinlich gerade sehr schmunzeln. Gab es ja so Sachen wie Infinitest.
Infinitest?
Ja, ein Eclipse-Plugin, was
Eclipse?
Eclipse-Plugin, was im Hintergrund ständig deine Tests ausgeführt hat und auch so ein bisschen quasi wusste, was jetzt ausgeführt werden muss, was mal irgendwie so der heiße Scheiß war, was aber, glaube ich, auch nicht so ganz gut skaliert, wenn man jetzt irgendwie so sein Mega-Projekt mit 300 Submodulen Maven in Eclipse importiert hat. Ja.
Mein Glas ist übrigens leer.
Dein Glas ist schon leer. Wir müssen aber gleich noch weiter über IDEs sprechen. Das habe ich jetzt ein bisschen spontan angerissen, das Thema, und möchte da noch ein bisschen länger drüber reden.
Ja, wir sind bei der Stunde. Nur kurz, um das nochmal
Also wir haben die Hälfte meiner Punkte haben abgearbeitet und mir sind noch neue Punkte eingefallen.
Also ich habe gerade erst, da haben wir auch drüber geredet.
Musst du deine Punkte gerade mal abhaken? Oder?
Ja.
Oh. Womit machen wir jetzt?
Warte mal. Wir sind doch gerade bei JavaScript.
Ich dachte, wir trinken jetzt ein Bier.
Ja, aber ich hab den nächsten Punkt.
Okay. Also IDEs ist schon dann vorbei, oder?
Das geht in eine ähnliche Richtung, okay, aber es bleibt beim Thema Test-Frameworks. Okay.
Wir haben jetzt zwei Sachen zur Auswahl. Wir haben einmal Northern Monk von Patriots Project.
Das weiß ich gar nicht, wo das jetzt wirklich her ist. Ich glaube, das ist aus den USA. Und das ist ein Berliner Bier.
Wir haben ja ein,
was ich in Holland gekauft habe.
Wie heißt der? Fürst Wiatschek?
Fürst Wiatschek. Das ist ein
Smoothie IPA.
Fürst Wiatschek ist eine meiner Lieblingsbrauereien. Von daher.
Sollen wir das dann trinken? Wir nehmen das Fürst Wiatschek Airhead Smoothie IPA. Die Dose kommt so ein bisschen wie ein Kunstwerk, sieht das aus, würde ich sagen.
So ein bisschen minimalistisch, irgendwie.
Sehr klare Form.
Kubistisch, weiß ich nicht.
Kubistisch, flächig, Farben. Es ist ein Oberkörper mit einem gestreiften Pullover und einem Jackett zu sehen. Der Kopf ist ersetzt durch das Label Airhead Smoothie IPA und oben drüber schwebt ein Hut. Und ich würde sagen, wir machen es mal auf. Da gibt es sogar einen Tasting Guide. Es hat 6%, das heißt, wir müssen es bei 12 Grad trinken, wie Craft Beer Fachleute wissen. Und dann schütten wir es mal ein. Es, vom Farbton her würde ich sagen, kommt es mit demselben hellen Gelb, trüb daher wie das Deep Dive Human.
Das sieht schon geil.
Ich muss gestehen, ich bin ja nicht so ein Fan von diesen, ist das auch so ein Laktose-Style-mäßiges Ding, oder?
Ja.
Das ist ja nicht so sehr meins. Aber ich spuck da natürlich auch nicht ins Glas, ne?
Naja, prüft euch einmal.
Zum Wohl.
Ach stimmt, das war das Sauer-IPA.
Ich wollte gerade sagen, es kommt weniger Frucht, aber es kommt eine ganz andere Note.
Stimmt, ja.
Dadurch, dass es ein bisschen sauer ist. Ne?
Ich habe letztens auch schon so ein Sour IPA getrunken, irgendwo. Ich weiß nicht mehr,
warum. Also da schmecke ich jetzt die Anleihen zum IPA nicht mehr so sehr stark mit, ehrlich gesagt. Also da ist da ist jetzt nicht so der Hopfenknüppel, kommt da nicht so.
Nee, aber ich finde es trotzdem, ich finde es ganz geil eigentlich.
Ja.
Das ist... Ist schon sauer, aber jetzt nicht. Es kommt erst, deutet so irgendwie unglaublich sauer an, aber es geht dann auch schnell weg.
Genau, es hat Sauerkeit, also es hat jetzt nicht so diese Hopfenbitterkeit, finde ich, so stark, wie ein IPA. Deshalb Smoothie IPA, ja, okay, aber. Ja, nicht schlecht. Mal wieder was Neues, würde ich sagen.
Ja, ich habe letztens, ich weiß gar nicht mehr, was ich da getrunken habe. Ich muss das nochmal recherchieren, was ich da trank. Auch ein Sauer IPA trank ich von Pyjala.
Ja.
Das fand ich sehr geil.
Na gut, du wolltest jetzt gerade erzählen, wie man sich in Eclipse seinen Workspace einrichten kann, damit man da am besten JavaScript-Testing machen kann, hattest du gerade gesagt.
Das, ja. Ich wollte auf das Thema eingehen, indem ich die Frage stelle, in JavaScript ist es ja, oder in JavaScript gibt es die Diskussion, aber es gibt eigentlich nur eine richtige Antwort, Tests und Produktionscode in einem Verzeichnis nebeneinander oder der /Testordner. Wäre das im Java-Bereich nicht auch eine schöne Idee? Der Vorteil davon ist ja, wenn Test und Produktionscode nah beieinander sind, ich sehe die Tests, die sind halt irgendwie rein physisch nah beieinander und irgendwie die sind nicht erst in so einem Testordner, der sowieso irgendwie schon, da gucke ich sowieso nie rein.
Also da kann ich zu dir nur sagen, was mein Wirtschaftsinformatik-Professor zu mir gesagt hat. Ja. Was ist eine Datei? Das ist eine Abstraktion, die wir schon vor Jahren hätten hinter uns lassen sollen. Dementsprechend ist auch die Frage, was ist überhaupt ein Ordner, Holger? IntelliJ kann ja zum Beispiel, wenn du die Ansicht änderst, kann es ja auch Packages anzeigen, dann liegen die auch nebeneinander. Also es ist ja im Endeffekt nur eine Strukturierung auf dem Dateisystem. Und was ist das Dateisystem, Holger? Das Dateisystem ist eine Abstraktion, mit der ich eigentlich gar nichts zu tun haben möchte in meiner täglichen Arbeit.
Ich schaue dir etwas begeistert an, ob dieser esoterischen Antwort.
Nee, aber also ich glaube, in der esoterischen Antwort steckt auch irgendwie ein wahrer Kern drin.
Und zwar, ich habe den jetzt noch nicht gehört.
Aber. Und zwar, dass es einfach nur eine Anzeigesache ist aus meiner Sicht, also wie das Tool das anzeigt. Und IntelliJ zeigt ja, dass man auch, wenn Sachen in unterschiedlichen Ordnern liegen, aber in derselben Struktur, kann man die trotzdem nebeneinander anzeigen, wenn man das gerne möchte. Für mich stellt sich ehrlich gesagt diese Frage nicht so richtig, was vielleicht daran liegt, wie ich mit IntelliJ arbeite, weil ich halt, wenn ich irgendwo in einem Code bin, gibt es ja so einen Shortcut, Command-Shift-T, der zwischen dem Test und dem Production-Code hin und her springt. Und ich navigiere eigentlich generell total wenig über die, wie nennt man es, die Hierarchie-Ansicht, sondern mache eigentlich alles über finde bei Namen sozusagen. Deshalb ist das für mich jetzt nicht so ein relevantes Thema.
Okay.
Aber also du sagtest gerade, der Code ist dann näher beieinander. Da siehst du den Vorteil, dass man dann eher dazu neigt, die Tests auch anzupassen, oder?
Ja. Also ich konnte das auch erst nicht glauben. Also ich habe anfangs genauso gedacht wie du, aber dann war ich weiter irgendwann. Nein, es ist für mich schon so, ja, ich kann IntelliJ oder Eclipse, kann ich, Eclipse heißt das Ding, oder? Kann ich so konfigurieren, dass mir das dann auch da selber hinmogelt. Das ist nur dann irgendwie noch ein Konfigurationsschritt dazwischen, den ich noch mehr machen muss. Und
ja, gut.
Ist halt gut, im JavaScript-Umfeld ist es jetzt auch nicht unüblich, dass mich zwingt letztendlich nichts dazu, ein IntelliJ, so ein riesen IDE zu verwenden, sondern ich kann auch einfach mal so ein VS Code verwenden oder irgendwie was noch Kleineres. Selbst Gott bewahren, VI ist vielleicht selbst verwendbar dafür. Also rein Syntax-Highlighting oder Syntax-Vorschläge sind dafür auch verwendbar. Und ich arbeite vielleicht eher noch auf Dateisystemebene und ich verlasse mich jetzt nicht auf die Abstraktionsfähigkeiten meiner IDE. Das ist, kann jetzt genauso Vor- oder Nachteil sein. Die Idee fand ich nur ganz interessant, weil das ist halt so eine Sache, die jetzt aufgrund, das ist ja eigentlich Maven-Historie, die haben ja, glaube ich, auch diese Aufteilung zumindest eingeführt. So, Test, also hier Produktionsclass Path, Test Class Path und das auch in verschiedene Folder-Regionen unterteilt. Wobei es ja auch rein technisch möglich sein müsste, das mit einem zu machen. Und dann, also ist es im JavaScript so, dass du dass diese entsprechenden Test-Files einfach ausgefiltert werden im Produktionscode.
Ja, dahin wollte ich gerade auch, wie das eigentlich technisch funktioniert. Ich jetzt hier mein Halbwissen. Letztlich, also wenn ich jetzt eine JavaScript-Anwendung für den Browser bauen möchte, wahrscheinlich auch für Node, weiß ich jetzt nicht genau, aber dann möchte ich am Ende des Tages ja eine JavaScript-Datei haben, in der aller Code in irgendeiner Art und Weise minifiziert drin ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, finden die Tools raus, welcher Code inkludiert werden muss, indem die sozusagen den Import-Statements folgen. Ist das korrekt?
Das
ist
richtig, ja.
So. Und das führt ja auch, glaube ich, dazu, dass von den Dependencies, also auch die Dependencies quasi geinlined werden können, wenn man das möchte. Vielleicht sogar der Default, weiß ich nicht genau. Bei Java ist es ja jetzt so, dass du etwas kompilieren musst und dafür musst du alle Klassen finden, die du kompilieren willst. Und das Einfachste ist natürlich zu sagen, dieser Ordner Stern inkludieren.
Ja, natürlich, das ist das Einfachste, klar.
Aber ich wollte eigentlich so ein bisschen die Abgrenzung schaffen, wie machen das die JavaScript-Tools und warum ist es da vielleicht das Naheliegende, wenn man halt Testing baut, dass man sagt, ja, das kann ja nie passieren, dass da jetzt eine falsche Datei in dem Endresultat liegt, weil wir laufen ja diese Importe lang und mit einem Compiler machst du es ja so und auch mit dem Packaging danach machst du ja so, dass du dann einfach sagst, okay, alles, was in dem Ordner liegt, nehme ich jetzt mal mit. Natürlich, du kannst die Filter bauen, du kannst halt auf dem Compiler den Filter einstellen, du kannst auf dem Jar dann den Filter einstellen, dass du halt nicht aus Versehen irgendwie einen Testcode da drin hast, aber vielleicht war das halt sozusagen von dem Entwickeln das Näherliegende, das anders zu machen. Und deshalb ist es am Ende des Tages dann so geblieben. Auch wenn es jetzt eigentlich technisch gar keine harte Restriktion gibt, dass man das so machen muss.
Ja gut, die Sache ist halt, im JavaScript-Umfeld ist beides
Möglich.
Beides möglich, auch beides verbreitet. Da gibt es auch die gleichen Diskussionen.
Da gibt es auch hoffentlich auch Grabenkämpfe, oder?
Klar gibt es da Grabenkämpfe. Ja, meine Frage wäre jetzt halt gewesen, ob es da auch Bestrebungen gibt, das im Java-Umfeld zu machen. Also hast du schon mal gesehen?
Du hast es ja auch noch nie gesehen.
Du hast jetzt auch mit Build-Tools hast du jetzt auch zu tun, glaube ich, auch beruflich.
Ich habe da ab und zu mal schon mal was mitgemacht. Habe ich bisher nie gesehen. Und es gibt halt diese Konvention. Ist ja eigentlich auch immer ganz gut, wenn man Konventionen folgt. Weil jemand, der
ist auch gut, dass man Konventionen hat, die auch niemand nie in Frage stellt. Das ist gut.
Das stimmt. Allerdings, wenn man eine Konvention hat, die so breit verteilt und vertreten ist, dann würde ich sagen, da gehört schon viel, da muss schon viel dafür sprechen. Man muss schon sehr viel Benefit dadurch bekommen, dass man halt etwas anders macht.
Ja, genau.
Als dass man es halt dann
nicht macht. Okay.
Siehst du anders?
Sehe ich anders, ja. Die Vielfalt ist doch das. Aber egal. Ich sehe, im Java-Land ist man wie immer ein bisschen rückständig. Okay. Punkt. IDEs. Du wolltest über IDEs sprechen.
Nee, du hast meinen Punkt IDEs einfach links liegen lassen. Deshalb machen wir jetzt auch einfach einen anderen Punkt, den ich jetzt hier stehen habe.
Ach so.
Und zwar wollte ich nochmal darauf eingehen. Eigentlich ist jetzt der nächste Punkt ist eigentlich der Grund, weshalb ich die Folge machen wollte. Weil ich habe hier stehen, es gibt ja auch noch ganz andere Spieler, nämlich Spock. Und da steht bei mir
ich, dann, ich, hab, ich wusste
da steht nur,
ich
da steht wusste nur, es. Da steht noch Spock, Bindestrich, mega geil, Ausrufezeichen.
Geil. Nee, Spock finde ich auch gut. Ich habe bisher nur, das habe ich, glaube ich, schon 20 Mal erzählt, hatte bisher nur noch keine Gelegenheit, das Spock mal wirklich einzusetzen.
Ja.
Weil Groovy ist, ich habe bisher noch kein Projekt gehabt, wo Groovy wirklich umarmt wurde. Und Spock hat immer für mich immer so den Ruf, da muss man ja irgendwie Groovy, da muss man das Groovy-Jar ja irgendwie einbinden. Und oh mein Gott, dann kommt, wenn einmal das Groovy-Jar im Projekt ist, dann ist aber hier
Sodom und Gomorra,
dann ist aber hier Teufelsküche. Und
also ich muss sagen,
ich kann mir letzte Leute vorstellen, die jetzt ein bisschen, die jetzt kurz Puls kriegen.
Also für mich steht außer Frage, dass Groovy eine sehr fortschrittliche Programmiersprache ist. Ja. Schon alleine deshalb, weil dort ja die Methode map nicht map heißt, sondern inject, weil das bei Smalltalk schon
aber so war. Warum muss ich denn jetzt eine ganze Programmiersprache nur für deine Tests einbinden? Ja. Kannst du das mal, also du hast doch schon mit Java eine fortschrittliche Programmiersprache. Reicht das denn nicht? Musst du immer noch eins mehr haben?
Ich muss immer fordern.
Mann.
Nee, also ich hatte mir auch lange Zeit vorgenommen, mir Spock endlich mal anzugucken. Und habe jetzt bei Gradle dann endlich die Möglichkeit, das auf der Arbeit einzusetzen. Und ich muss sagen, ich kann mir im Moment nicht mehr vorstellen, das anders zu machen, weil das ist schon echt sehr, sehr geil irgendwie.
Das ist so, ich meine, das ist so geil, Tests und Produktionskosten nebeneinander liegen zu haben. Das ist auch sehr, sehr geil. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen, das anders zu machen.
ich lasse das einfach mal so stehen. Soll ich vielleicht kurz was zu Spock irgendwie
bitte
erklären? Oder
bitte.
Ist das okay? Also, Holger hat ja schon gesagt, das ist ein in Groovy geschriebenes Test-Framework, was auf AST-Transformationen setzt. Was denn?
Da, Elevator Pitch. Mein Test-Framework setzt auf AST-Transformationen. Nein!
Okay, darf ich nochmal von vorne anfangen?
Ja, nee, geil. Jetzt amaze me.
Jetzt muss ich aber mal kurz hier nochmal einen Schritt zurücktreten. Hat man bei Jest keine AST-Transformation?
Ja, selbstverständlich. Ich habe ein T-Shirt davon. Jest loves AST-Transformation.
ja. Nee, also es ist ein in Groovy geschriebenes Test-Framework, was den Vorteil hat. Groovy ist eben, ich finde Groovy nicht toll als Programmiersprache für den Production-Code, weil es halt irgendwie genauso kacke ist wie JavaScript mit seinem dynamischen Typsystem. Aber man muss sagen,
das prallt einfach ab.
Fürs Testing ist es sehr, sehr gut, ehrlich gesagt, weil man kann halt einfach mal sich da in so Objekte reinhacken, man kann auch irgendwie alles irgendwie einfach sich zusammen konfigurieren und das macht schon sehr viel Bock. Also jetzt wegen Groovy, weil es gibt halt so Support, um sich automatisch Bilderklassen bauen zu lassen und diverse andere Sachen. Und ja, bei Spock hat man dann sehr stark dieses Given-When-Then wie sagt man, mhm. Idiom oder diesen Style mhm. umgesetzt, dadurch, dass es wie so Art Labels gibt. Das heißt, du schreibst given Doppelpunkt und das ist dann, wird dann so unterstrichen und in der IDE hervorgehoben als, das ist jetzt was anderes als richtiger Code. Mhm. Da kommen wir gleich nochmal zu den AST-Transformationen zurück. und dann kann man halt, unter dem given kann man ein bisschen Code hinschreiben, was da eben passieren soll. Dann sagt man when Doppelpunkt, dann kann man halt das Act im Endeffekt machen. Und then Doppelpunkt kann dann irgendwie schreiben, was dann am Ende passieren soll. Das heißt, das, was der eine oder andere vielleicht in seinen JUnit-Tests immer über so Kommentare ausdrückt, dass er hinschreibt, given als Kommentar, when, then und so weiter und so fort, ist da Teil des Test-Frameworks und wird halt auch geprüft. Also wenn das irgendwie falsch ist, dann kriegst du halt einen Fehler. Und
da hatte ich letztens noch eine Diskussion drüber, muss ich sagen. Das müssen wir gleich aufgreifen. Wir haben hier noch ein bisschen. Wir haben hier noch ein Stündchen. Okay. Stunde 13 sind wir.
Ja.
Ich habe letztens von jemandem gehört, der
Also du sagtest, das müssen wir gleich aufgreifen. Meinst du, das greifen wir jetzt auf?
Red weiter.
Was halt bei Spock noch...
Ich wollte halt ein bisschen rumrittern.
Was bei Spock noch ziemlich nice ist, ist, dass es eben sehr einfach ist, so datengetriebene Tests aufzusetzen. Ja. Das heißt, du kannst in deinen Test eine Tabelle reinschreiben mit, du machst einfach Pipes, also schreibst eine Überschrift, also eine Überschriftenzeile, machst da Pipes dazwischen, sagst irgendwie A, Pipe, B, Pipe, Expected und machst da drunter die Werte und diese Werte werden dann in den Test reingereicht. Und als ich das so angeguckt habe...
Wie bei Cucumber.
Ich habe mir das angeguckt und ich habe es nicht verstanden, wie das funktioniert. Und das ist sowas, das war so ein Magic Moment. Manchmal hat man das ja, wenn man so sich so eine neue Technologie anguckt und denkt so... Wie zum Teufel funktioniert das? Das ist ja mega geil. Und Holger, wie funktioniert das wohl? Jetzt lass mich nicht im Stich.
Ich weiß es nicht. Über Reflection.
Ja, wäre fast richtig gewesen. Nein, es sind in der Tat AST-Transformationen.
Nein! Hör auf. Nee, aber lange Rede, kurzer Sinn. Was sind deine drei Top-Features von Spock?
Meine drei Top-Features von Spock.
Vielleicht gibt es auch noch eins.
Mein Top-Feature von Spock sind auf jeden Fall die Data-Driven Tables, ehrlich gesagt.
Okay. Data-Driven Tests. Du hast gerade schon was gesprochen von Testnamen, also quasi Strings als Testnamen, ja. Was ich jetzt sehr geil finde.
Ja, das ist aber kein Feature von Spock, sondern ein Feature der Programmiersprache.
Ja gut, aber das ist ja trotzdem, wenn ich Spock als Test-Framework einsetze, kommt das ja irgendwie mit.
Okay, also fragst du eigentlich, was sind deine Top-Features von Spock und Groovy?
Meine Fresse!
Ja.
Wegen mir.
Ja, also was ich auch ganz, man kann halt irgendwie sich ganz schön so kleine Mini-DSLs bauen. Ne? Also dadurch, dass du eben in Groovy, wenn du der letzte Parameter einer Methode eine Closure ist, dann kannst du halt die Klammern weglassen und direkt geschweifte Klammern bauen. Da kann man halt dann immer sehr schön so deskriptiven Code bauen. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, dass du anstatt eine Parameterliste zu übergeben, kannst du auch eine Map übergeben in Groovy. Und du kannst bei Maps den Key einfach durch einen Doppelpunkt angeben. Das heißt, wenn du ein Key-Value-Pair in eine Map packen willst, machst du einfach Key-Doppelpunkt-Value. Und daraus lassen sich auch wieder sehr schön so die Tests sehr sprechend formulieren.
Benedikt, ich bin verzweifelt.
Warum bist du verzweifelt? Weil meine Punkte so gut sind und du gerade gar nicht weißt, was du dazu sagen
sollst. Ich hab auch keine Punkte mehr.
Du wolltest gerade eigentlich was zu Given When Then noch erzählen.
Ja, auch da noch, aber ich hab das ist noch
müssen so. Müssen wir vielleicht Testing Part 2 machen, weil wir haben noch überhaupt nicht über Mocking gesprochen. Ich habe ja auch noch stehen, außerdem Doppelpunkt Test Containers. Endlich macht Integration Testing Spaß. Ja, ich meine, da hatten wir eine eigene Folge zu, aber das müssen wir eigentlich auch nochmal diskutieren, was das eigentlich fürs Testing gemacht hat, diese Library.
Meine Fresse, müssen wir das?
Ja, da machen wir hier einen schönen Gruß an Kevin. Ja. Vielen Dank.
Ja. Ja. Also das ist...
Ist schon spät, meinst du? Ich muss schon...
Ja, also keine Ahnung, wir haben eine Stunde 17.
Ja,
das ist also... Wir müssen uns vorstellen, der Hörer kommt gerade irgendwie zum zweiten Mal zu Hause an und verfluckt uns gerade.
Ja. Der Hörer ist nämlich schon an der Arbeit gewesen, ist wieder zurückgefahren, ja. Die Folge noch nicht zu Ende war. Ja. Nee, hast du recht, lass uns einfach das jetzt hier erstmal gut sein lassen.
Ich meine, wenn wir jetzt noch ein Thema anschneiden, oder meinst du, wir kriegen jetzt, eine Stunde 30 könnte ich uns geben.
Ich finde die Idee gut, dass das vielleicht noch nicht komplett zu erschlagen.
Möchte ich noch einen Punkt an, den würde ich nämlich, da steht nämlich auf meiner Liste drauf, den spreche ich noch kurz an.
Okay.
Ich hatte letztens eine Diskussion mit jemandem, ich weiß nicht mehr mit wem, der gerne in die Tests als Kommentar schrieb, /given, /when und / Then. Mhm. Weil das die Tests so schön strukturierte. Mhm. Hast du da eine Meinung zu? Machst du das auch?
Nein, ich benutze ja Spock.
Und wenn du jetzt gerade nicht Spock benutzt?
Dann versuche ich eigentlich meine Tests so runterzubrechen, dass jeder Bereich jeweils nur ein bis zwei Zeilen hat. Mhm. Und dann mache ich einfach nur eine Leerzeile dazwischen. Ach so, weil das ja, dann für mich so klar ist, weil ich dann drei Blöcke habe in meinem Test und dann weiß ich ja,
okay, was da was ist. Ja gut, so ähnlich sehe ich das auch.
Also du möchtest damit sagen, die Person, deren Namen wir jetzt hier nicht nennen wollen, hat die Kontrolle über ihr Leben verloren.
Höchstwahrscheinlich. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Aber ja, habe ich jetzt auch keine harte Meinung zu. Aber das war jetzt eine ganz interessante auch eine ganz interessante Herangehensweise. Assertions, wie viele Assertions pro Test? Mm. Es gibt nur eine richtige Antwort, aber ja, Punkt.
Sollen wir dich lieber in der nächsten Folge beantworten? Weil mir ist nämlich gerade auch noch eingefallen, obwohl, nee, das hat eigentlich nichts mit Test-Frameworks zu tun. Ich dachte jetzt gerade noch, es gibt ja auch noch die verschiedenen Schools of TDD, die ja auch ein bisschen Einfluss darauf haben, wie man seine Tests schreibt.
Genau sowas. Ich bin nämlich auch so, CCR ist natürlich auch noch ein Thema, was wir nochmal kurz aufgreifen müssen, was CCR eigentlich.
Ich glaube, wir lassen es an der Stelle gut sein und halten uns das einfach mal warm für die nächste Folge oder eine der nächsten.
Ja, aber gebt uns mal ein bisschen Feedback, ob euch das gefallen hat.
Wie gefällt euch das neue strukturierte Auto Weird
FM? Ich wollte gerade sagen, waren wir vielleicht zu unstrukturiert?
Ich glaube, wir waren zu strukturiert heute.
Benedikt, hätte es dir geholfen, wenn wir diese Punkte aligned hätten? Oder wäre es dann zu...
Ja, dann hättest du mich nicht so kalt erwischt ständig mit deinen genialen Punkten.
Einfach, also, hier, der passt aus der Tiefe, der kam einfach. Ja, nee, also ich fand das cool. Nur ist das passiert, was immer bei uns passiert. Wir überziehen.
Ach, ja.
Also wir haben die halbe Stunde grob geschafft.
Ja.
Aber ja, das würde mich interessieren. Gib uns mal Feedback, ob das jetzt irgendwie auch hörbar ist, was wir hier so fabriziert haben. Oder ob das irgendwie, oder ob wir nur Allgemeinplätze hier von uns gegeben haben, die sowieso jeder schon weiß. Ja.
Und wenn ihr nichts sagt, was ja eigentlich immer passiert, wenn wir zu Feedback aufrufen, dann nehmen wir an, dass ihr es mega geil findet und es der beste Podcast der Welt ist.
Das klingt jetzt ein bisschen harsch von dir. Du bist auch schon so ein bisschen harsch jetzt unterwegs. Das finde ich jetzt nicht gut. Da kommt schon genug Feedback.
Ja, von denen. Ich nehme alles zurück.
Ja, dann belasst uns dabei.
Ja.
Dann sagen wir mal Tschü mit Ö aus der Landeshauptstadt.
Lass uns aber noch kurz sagen, wo man überhaupt Feedback geben kann, Holger.
Ja, ich wollte noch kurz ankündigen, dass es ja hier Autobild-Hörertreffen gibt am 29. November. Ach, das war schon, oder? Ja. Nee, das war 23. November, das war schon. Ja. Das war schon. Verdammt, das muss ja gar nicht mehr. Das war so eine Gewohnheit, das anzukündigen. Das ist jetzt.
Ich dachte, wir hätten da vielleicht ein Treffen vereinbart, das ich jetzt schon wieder vergessen habe und war jetzt ein bisschen geschockt.
Ja, morgen Abend.
Du hast mich kalt erwischt, Holger.
Mal wieder kalt erwischt. Ja, nee, sonst haben wir nichts großartig anzukündigen. Wir haben einen schönen Twitter-Kanal, wo der Benedikt seines Zeichens Social Media und Twitter-Fachexperte, der sich über so Gedanken wie Follower, Followee Ratio Gedanken macht und da eine ganze Marketingagentur für angestellt hat, um das jetzt zu optimieren. Da könnt ihr diesen Tweets lauschen. Insta haben wir auch so ein bisschen. Wir haben lange nichts mehr bei Insta gemacht.
Von den Dosen machen wir mal ein
Insta-Bild. Ja, ich habe lange nichts mehr bei Insta gemacht, weil ich irgendwie, weiß ich nicht. Ich war da nicht
inspiriert. Hast du ein bisschen Insta-Fatigue oder was?
Ja, ich weiß es nicht. Ich dachte immer nur Bilder von Bier dazu posten. Das wird uns nicht gerecht. Das wird uns irgendwie nicht gerecht. Ansonsten Spotify funktioniert irgendwie. Funktioniert das für euch? Wer von euch hört eigentlich unsere Folgen bei Spotify? Es gab so zwei Leute, die das ganz gut fanden. Also wir haben das ja damals eigentlich nur gemacht, weil ich das cool fand.
Mhm. Ich habe da auch nie wieder reingeguckt, ob die Folgen da überhaupt noch
ankommen. Doch, werden sie noch. Aber, und sonst sind wir Social Media mäßig, wir haben uns runtergedampft. Wir haben jetzt, viel mehr haben wir nicht mehr. Mhm. Ja, ich würde sagen, mir fällt kein Social Media, haben wir noch einen Social Media Kanal? Da war doch immer noch was. Auf unserer Homepage haben wir doch ganz viele Symbole.
Nee,
haben das wir nicht. Na gut, dann belassen wir uns dabei. Wir freuen uns auf das nächste Mal, auf in zwei Wochen. Entschuldigen uns für die Verspätung. Diese Folge wird ja verspätet rauskommen.
Ja.
Und sagen mal, bis demnächst. Tschüss. Macht's gut.
to Weird FM.
Hallöchen.
Hallo, schönen guten Abend.
Das klingt doch.
Klingt das gut?
So, und ich mache mich mal hier so ein bisschen auf 6.
Das bin ich.
Und so, ich mache dich auch mal auf 6. Und ich mache mich mal so ein bisschen. Guck mal, das klingt aber so, das sieht gut aus. Das
ja,
sieht,
ja.
Das sieht doch gut aus.
Kurze Zwischenfrage. Sollen wir uns irgendwie mit unseren Punkten alignen oder finden wir die Agenda gleich einfach beim Machen, indem wir uns gegenseitig Punkte an den Kopf werfen? Weil ich glaube, wir haben seit langem nicht mehr so viel Vorbereitung gehabt in der Folge.
Das ist richtig, ja, aber du hast ja was ausgedacht und ich hätte jetzt gedacht, dass wir das spontan irgendwie machen.
Okay.
Weil wir haben ja quasi jeder eine Agenda und wenn wir das jetzt so machen würden, würden wir jetzt erstmal auseinanderbaldowern, welche Frage passt denn wozu. Mhm. Vielleicht werden wir das in der Folge feststellen, dass wir. Naja, das werden wir schon.
Das finden wir schon raus während der Folge, meinst du?
Ja, ich denke.
Dann machen wir
das. Wir sind so ein bisschen unter Druck. Wir sind die Frische fehlt so ein bisschen, ne?
Nee, wir müssen einfach, finde ich, mal wieder was Richtiges mit Substanz abliefern. In letzter Zeit.
Achso, das machen wir mit Ansage.
Der Witz war da, aber die Substanz hat gefehlt. Das wurde uns ja auch mehrfach gesagt von diversen Autowirt FM Premium-Hörern.
Ist das so?
Hatte ich den Eindruck.
Achso, na gut. Die Substanz hat gefehlt. Mhm.
Deshalb habe ich mir gedacht, wir bringen mal wieder die harten Fakten, die harten Themen.
Ja.
Und ja.
Hast du eine Ansage?
Ja. Ich habe diesmal keine Ansage.
Sehr gut, dann mach die.
Ja. Nee. Hast du eine Ansage?
Ich überlege mir gerade eine. Mhm.
Sag mal, ist das eigentlich ein ISO oder eine ANSI-Tastatur?
Das ist meine Tastatur.
Das ist natürlich eine 65% ISO-Tastatur.
Ist das so?
Ja.
Ach, na gut.
Das sieht der Fachmann sofort. Wir werden bald eine Folge über Tastaturen machen. Wollte ich nur schon mal ankündigen. Wollte ich schon mal anteasern.
Da freue ich mich drauf.
Ja, das wird richtig gut. Sollen wir
mal reinhören?